2. Mose heute Abend. Das 2. Buch Mose ist wirklich eine Weiterführung des 1. Buch Mose. Es geht direkt weiter. Vielleicht können wir gemeinsam wiederholen. Wer erinnert sich, was steht im 1. Buch Mose drinnen? Wir hatten 2 Unterteilungen. Zuerst waren 4 Menschen. 4 Ereignisse, Entschuldigung. Ich weiß es selber nicht mehr. Danke, Hanna. 4 Ereignisse. Das waren die 4 Ereignisse im 1. Mose. Das erste ist ganz schwer. Die Schöpfung, genau. Schöpfung, Sündenfall, die Flut und die Nationen. Entstehung der Nationen. Und dann im Kapitel 12 war die Trennung. Und dann ab Kapitel 12 beginnt Gott den Abraham herauszurufen. Und wir sehen 4 Personen. Wer war das? Kann sich erinnern. Abraham, Isaac, Jakob und Josef, genau. Oder wir haben gesagt, die Schöpfung. Und dann haben wir die Degeneration gesehen. Und dann ab Kapitel 12 die Regeneration, wo Gott wiederherstellt. Und wir haben gesehen, Gott fängt an mit einer Person, dem Abraham, und wirkt dann mit seiner Familie. Und am Ende vom 1. Mose sehen wir die Familie Gottes in Ägypten. Und in Ägypten macht Gott sein Volk zu einer Nation. Und das ist, worum es im 2. Buch Mose geht. Das 2. Buch Mose zeigt uns den Auszug, die Entstehung des nationalen Lebens von Israel. Eine jüdische Familie von etwa 70 Personen ist ausgezogen, also ist nach Ägypten gezogen, um dort innerhalb von etwa 300, 400 Jahren haben sie sich vermehrt zu einem Volk von 2 bis 3 Millionen Menschen. Und im 2. Buch Mose ist die Fortsetzung, wie Gott weiter handelt an seinem Volk. Wie Gott sie erlöst aus der Sklaverei in Ägypten. Fangen wir an im 1. Mose im Kapitel 50, in Vers 25. Josef ließ die Söhne Israels schwören und sprach: Habt Gott euch dann heimgesucht und führt meine Gebeine von hier hinauf? Und Josef starb, 110 Jahre alt, und sie balsamierten ihn ein und man legte ihn in einem Sarg in Ägypten. Und dann geht es direkt weiter im 2. Mose. Und dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten kamen. Mit Jakob kamen sie, jeder mit seinem Haus: Ruben, Simeon, Levi und Judah, Issachar, Sibulon und Benjamin. Dann Naphtali, Gad und Aser. Und die Zahl ihrer Seelen, die von Jakob abstammten, betrugen 70 Seelen. Josef aber war schon in Ägypten. Und Josef starb und alle seine Brüder und jene ganze Generation. Die Söhne Israels aber waren fruchtbar und wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark. Und das Land wurde voll von ihnen. Da trat ein neuer König die Herrschaft über Ägypten an, der Josef nicht mehr kannte. Zwischen dem Vers 7 und dem Vers 8 liegen etwa 300 Jahre. Eine ganz neue Generation. Das 2. Buch Mose ist geteilt in 3 Teile. Wir versuchen immer einen einfachen Überblick zu bekommen, eine einfache Einteilung. Und ich hoffe, wenn wir mit dem Bibelüberblick fertig sind, wissen wir alle, was in der ganzen Bibel drinnen steht. Das 2. Buch Mose ist auch ganz einfach. Kapitel 1 bis 18 ist der Auszug. Die ersten paar Kapiteln sehen wir die Vorgeschichte, die Sklaverei. Und dann sehen wir die Befreiung, eine neue Freiheit für das Volk Gottes. Kapitel 19 bis 24 sehen wir das, Gesetz. Gott gibt seinem Volk eine neue Art der Regierung. Gott beginnt, die Nation Israel zu organisieren. Er gibt ihnen ein Gesetz. Und dann die Kapitel 25 bis 40 sehen wir das Heiligtum. Eine neue Form der Gemeinschaft mit Gott. Gottes Absicht für die Nation Israel war, dass sie ein Zeugnis waren für die anderen Völker rundherum. Die anderen Völker sollten sehen, wie schön es ist, in Beziehung mit Gott zu leben. Die Gemeinschaft mit ihm, das Leben unter seiner Herrschaft, was für ein Segen es ist. Das war das, was Gott vorhatte mit dem Volk Israel. Er hat nicht einfach irgendein Volk gewählt, sondern er hat einen Zweck damit gehabt. Und das ist wirklich seine Absicht mit uns auch. Er will uns zu einem Zeugnis machen, dass die Leute uns sehen und die Schönheit von einem Leben in Beziehung mit Gott. Wir sehen in den Kapiteln 1 und 2 die Vorgeschichte. In den ersten zwei Kapiteln sehen wir etwa 80 Jahre. Kapitel 1 beschreibt uns die Ausgangslage, den historischen Background. Und Kapitel 2 beschreibt uns dann die Vorbereitung der Person, des Werkzeuges, das Gott verwenden will, um Israel zu retten. Wir haben schon angefangen zu lesen. Lesen wir weiter in Vers 8. Da trat ein neuer König die Herrschaft über Ägypten an, der Josef nicht mehr kannte. Der sagte zu seinem Volk, siehe, das Volk der Söhne ist zahlreicher und stärker als wir. Auf, lasst uns klug gegen es vorgehen, damit es sich nicht noch weiter vermehrt. Sonst könnte es geschehen, wenn Krieg ausbricht, dass es sich auch noch zu unseren Feinden schlägt und gegen uns kämpft und dann aus dem Land hinaufzieht. Daher setzten sie Arbeitsaufseher über es, um es mit ihren Lastarbeiten zu drücken. Und es baute für den Pharao Vorratsstädte, Pithom und Ramses. Wahrscheinlich viele von diesen Pyramiden, die wir heute noch sehen, sind von dem Volk Israel gebaut worden. Aber je mehr sie es bedrückten, desto mehr nahm es zu. Und so breitete es sich aus, sodass sie ein Grauen erfasste vor den Söhnen Israel. Da zwangen die Ägypter die Söhne Israel mit Gewalt zur Arbeit und machten ihnen das Leben bitter, durch harte Arbeit an Lehm und Ziegeln und durch allerlei Arbeit auf dem Feld, mit all ihrer Arbeit, zu der sie sie mit Gewalt zwangen. Dann befiehlt der Pharao, weil sie sich noch immer vermehren, die männlichen Erstgeborenen oder die männlichen Kinder in den Nil zu werfen. Die Vorgeschichte im Kapitel 2 sehen wir den Beginn der Geschichte von Mose. Und ein Mann vom Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levi zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn 3 Monate lang. Und als sie ihn nicht länger verbergen konnte, nahm sie für ihn ein Kästchen aus Schilfrohr und verklebte es mit Asphalt und Pech und legte das Kind hinein und setzte es in das Schilf am Ufer des Nil. Ich frage mich, woher die Mutter von Mose die Idee hatte. Ob sie vielleicht von Noah gehört hat und der Arche und sich daran erinnert hat, wie Gott eine Familie gerettet hat durch ein Schiff, eine Arche. Vers 4, seine Schwester aber stellte sich in einige Entfernung hin, um zu erfahren, was mit ihm geschehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab, um am Nil zu baden, während ihre Dienerinnen am Ufer des Nil hin und her gingen. Und sie sah das Kästchen mitten im Schilf und sandte ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es geöffnet hatte, sah sie das Kind, und siehe, ein weinender Junge lag darin. Da hatte sie Mitleid mit ihm und sagte, das ist eins von den Kindern der Hebräer. Und seine Schwester sagte zur Tochter des Pharao, soll ich hingehen und dir eine stillende Frau von den Hebräerinnen herbeirufen, damit sie das Kind für dich stillt? Die Tochter des Pharao antwortete ihr, geh hin. Da ging das Mädchen hin und rief die Mutter des Kindes herbei. Hat sich ausgezahlt, dass die Mutter auf Gott vertraut hat. Und die Tochter des Pharao sagte zu ihr, nimm dieses Kind mit und stille es für mich. Dann werde ich dir deinen Lohn geben. Dann nahm die Frau das Kind und stillte es. Als aber das Kind groß geworden war, brachte sie es der Tochter des Pharao und es wurde ihr zum Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose, indem sie sagte, ich habe ihn ihr aus dem Wasser gezogen. Mose bedeutet so viel wie der Herauszieher oder der Herausgezogene. Mose war beides. Er wurde aus dem Wasser gezogen und ist ausgezogen, rausgezogen mit dem Volk Ägypten. Wieder mal ein lebendiger Beweis, dass der Herr ist über all unsere Umstände, dass der Herr alles in seiner Hand hat. Römerbrief 8, Vers 28. Wer weiß es noch nicht so sehr? Nee, Schwachsinn ist der Falsche. Denen, die Gott lieben, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten dient. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und ich mag das, wie wunderbar natürlich der Herr hier wirkt. Ja, die Tochter des Pharao geht baden. Ja, große Sache. Und sie sieht dort das Kind. Und das Herz dieser Frau wird einfach berührt, als sie das kleine Baby sieht. Und dann nimmt sie ihn mit an den Hof des Pharao. Und Mose wird erzogen, wahrscheinlich als der zukünftige Herrscher für Ägypten. Und er erhält dort die beste Ausbildung, die jemand erhalten konnte damals. Das war ein wichtiger Teil der Vorbereitung von Mose. Die ersten 40 Jahre seines Lebens hat er am Hof des Pharao verbracht. Als nächstes begeht Mose einen Mord. Mose versucht, dem Volk aus eigener Kraft zu helfen. Er sieht den Ägypter, der sein Volk unterdrückt, und erschlägt ihn. Aber Gottes Timing ist wichtig. Und wir können nicht aus eigener Kraft Gottes Werk tun. Wir alle wissen das. Und Gott war noch nicht fertig mit dem Mose. Wenn Gott zugelassen hätte, dass Mose Israel zu dem Zeitpunkt befreit, wäre es wahrscheinlich schief gegangen. Mose war noch nicht fertig vorbereitet. Und der Pharao hört davon, Mose muss fliehen. Und die nächsten 40 Jahre verbringt Mose in der Wüste. Er ist ein Hirte. Gott bereitet ihn weiter vor. Er gibt ihm das Herz eines Hirten. Er lehrt ihm zu leiden. Und er lernt auch die Landschaft kennen. Er lernt in der Wüste zu überleben. Das wird später sehr wichtig sein, weil er das Volk Israel genau in der Wüste herumführt, wo er die Schafe gehütet hat. Und ich glaube, der Herr bricht auch den Stolz von Mose und seine Selbstgenügsamkeit. Als der verwöhnte Königssohn, er lernt wahrscheinlich auch viel von der Größe Gottes in diesen langen Nächten, wo er auf die Sterne hochsieht und wo es still ist und er allein ist. Und dann im Kapitel 3 sehen wir die Berufung von Mose. Als Gott den Mose vorbereitet hatte, beruft er ihn. Ein wichtiges Prinzip: Gott bereitet uns vor. Epheser 2,10 sagt uns, dass Gott für jeden von uns Werke hat, die er im Voraus für uns bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln oder dass wir sie tun. Und Gott bereitet uns vor für das, was er für uns hat. Und er gebraucht gerade Wüstenzeiten dazu. Das ist ein Faktum. Wenn Gott dich gebrauchen wird, wirst du eine Wüstenzeit erleben. Jeder von uns. Die Frage ist nicht, werde ich durch eine Wüste gehen, durch eine schwere Zeit? Die Frage ist, wann werde ich durchgehen? Wir sehen das in der Bibel mit jedem Mann, mit jeder Frau, die Gott vorbereitet. Und wir können jede beliebige Biografie lesen von einem Mann, einer Frau, die Gott gebraucht hat. Wir werden sehen, überall waren schwere Zeiten, überall waren Wüstenzeiten. Also wenn du durch eine schwierige Zeit gehst, dann nimm das von Gott. Gott bereite dich vor. Und wir müssen uns vorbereiten lassen. Wenn ich Fußball spielen will bei der Weltmeisterschaft, muss ich aufhören, jeden Tag mein Schnitzel zu essen und vor dem Fernseher zu sitzen und fett zu werden und faul zu werden. Muss anfangen, das Vogelfutter zu essen und zu trainieren, zum Trainer sagen, ja, ich bin bereit, ich lasse mich trainieren, ich lasse mich vorbereiten. Das ist, was Gott geistlich mit uns macht. Kapitel 3 beruft Gott den Mose. Vers 1, Mose aber weidete die Herde Jitros, seines Schwiegervaters, des Priester von Midian. Und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin, und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer, und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten und dieses große Gesicht sehen, warum der Dornbusch nicht brennt. Als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr aber sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten, und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Darum bin ich herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinaufzuführen, in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Söhne Israel ist vor mich gekommen, und ich habe auch die Bedrängnis gesehen, mit der die Ägypter sie quälen. Nun aber geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israel, aus Ägypten herausführst. Ich mag das, Gott sagt zu Mose, ich sehe, ich weiß, wie es meinem Volk geht. Und ich habe einen Plan. Und Gott ist wirklich schon die ganze Zeit am Wirken. Und zur perfekten Zeit bringt er Veränderung und Befreiung. Vers 11, Mose aber antwortete, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israel aus Ägypten herausführen sollte? Da sprach er, ich werde ja mit dir sein. Ich mag das. Und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Mose aber antwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen, zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen, was ist sein Name, was soll ich dann zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, du sollst zu den Söhnen Israel sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Ich bin. Gottes Wirken mit Mose, mit dem Werkzeug, das er gebraucht, ist, dass er sich immer mehr offenbart hat. Immer mehr von sich selbst, eine immer größere Offenbarung. Es ist, was Gott mit uns tun will, mit jedem Einzelnen von uns. Er will sich uns immer mehr offenbaren, dass wir ihn immer besser kennenlernen. Hier offenbart er sich als der Ich Bin, aus diesem brennenden Dornbusch heraus, die Größe Gottes, die Majestät, der fähig ist, sie zu befreien. Er sagt, ich bin derjenige, den du brauchst, ich bin fähig, egal in welcher Situation du bist, fähig, der zu werden, den du brauchst, für deine Umstände. Und der Mose ist unsicher. Kapitel in Vers 4, im Kapitel 4, in Vers 10, Mose aber antwortet dem Herrn, ach ja, ich bin kein redegewandter Mann, weder seit gestern, noch seit vorgestern, noch seitdem du zu deinem Knecht redest, denn unbeholfen ist mein Mund und unbeholfen meine Zunge. Und ich mag die Antwort, die der Herr ihm gibt. Da sprach der Herr zu ihm, wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht stumm oder taub oder sehend oder blind? Nicht ich, der Herr. Nun geh hin, ich will mit deinem Mund sein und dich unterweisen, was du reden sollst. Gott wird uns immer befähigen zu dem, wozu er uns beruft. Er sagt, Mose, es geht nicht um dich, es geht um mich. Es sind nicht wir, es ist der Herr, der das Werk vollbringt. Dann geht Mose zurück nach Ägypten und er geht zu dem Pharao. Und die Reaktion des Pharao ist, dass er das Volk noch stärker unterdrückt. Und Mose spricht zum Volk und das Volk beschwert sich bei ihm und sie hören nicht auf ihn und ich kann man vorstellen, der Mose war entmutigt. Und gerade zu dem Zeitpunkt erneuert Gott dann seine Berufung und auch die Sendung von Mose. Und wieder gibt er ihm eine neue, eine tiefere Offenbarung von sich selbst. im Kapitel 6. In Vers 2, und Gott redete zu Mose und sprach zu ihm, ich bin Yahweh. Ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als Gott, der Allmächtige. Aber mit meinem Namen Yahweh habe ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben. Neue Offenbarung, der Bundesname Gottes, Yahweh, den er in seinem persönlichen Wirken mit den Menschen gebraucht. Vers 4. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, ihnen das Land Kanaan zu geben, das Land ihrer Fremdlingschaft, in dem sie sich als Fremdlinge aufgehalten haben. Gott sagt, ich habe nicht vergessen, ich stehe zu den Verheißungen. Im 1. Mose im Kapitel 15 hat er dem Abraham sogar vorhergesagt, dass seine Nachkommen 400 Jahre lang unterdrückt werden in einem fremden Land. Das war alles prophezeit. Wir spüren so, wenn wir 1. Mose, 2. Mose studieren, dass Gott souverän ist, dass Gott alles unter Kontrolle hat, dass er auf dem Thron sitzt. Er hat die Kontrolle über unser Leben. Vers 6. Darum sage zu den Söhnen Israel, ich bin der Herr. Ich werde euch herausführen unter den Lastarbeiten der Ägypter hinweg, euch aus ihrer Arbeit erretten und euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch mir zum Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch herausgeführt unter den Lastarbeiten der Ägypter hinweg. Dann werde ich euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaak und Jakob geben will. Und ich werde es euch zum Besitz geben, ich der Herr. Gott offenbart sich als Befreier und als Erlöser. Und ich glaube, diese Worte Gottes, die sind heute noch dieselben an dich und an mich. Er sagt dir, ich bin Yahweh, ein Gott, der sich persönlich um dich kümmert. Ich bin erschienen. Ich habe den Bund aufgerichtet. Ich habe dein Ächzen gehört. Ich habe an meinen Bund gedacht. Ich habe ihn nicht vergessen. Und ich werde dich herausführen. Ich werde dich erretten. Ich werde dich erlösen. Ich will dich annehmen. Ich will dein Gott sein. Ich werde dich in das Land geben, von dem ich dir geschworen habe, dass du das besitzen willst, wirst. Wenn Gott treu war in dem alten Bund, wie viel mehr wird er das zu uns sein, wie wir im neuen Bund sind, wo er seinen Sohn für uns gegeben hat, uns erkauft hat durch sein kostbares Blut. Gott wird dich nicht im Stich lassen, Gott liebt dich. Er wird treu zu seinen Verheißungen stehen. Du kannst das ganze Buch nehmen, jede Verheißung, Gott wird sie erfüllen. Gott wird treu sein. Gott hat sich nicht verändert. Und er wird seinen Plan in deinem Leben ausführen. Er wird die Erlösung vollenden, die er begonnen hat in unserem Leben. Und er wird uns das Land geben. Am Ende werden wir nach Hause gehen und das Erbe besitzen, was er für uns hat. Und darum lass uns nicht müde werden. Es gibt keinen Grund zum Aufgeben. Du wirst deine Errettung erleben. Mose bekommt eine neue Vision von Gott und von seinem Wirken. Und der Mose hatte nie wieder Angst. Gottes Wirken mit Mose offenbart sich ihm immer mehr. Die letztendliche Offenbarung sehen wir in den Kapiteln 33 und 34, wo Gott von Angesicht zu Angesicht mit Mose spricht. Und wo Gott ihm seine Herrlichkeit offenbart und seine Natur. Da sagt er, Herr, Herr, barmherzig und treu, langsam zum Zorn und überreich an Gnade. Offenbart sich dem Mose immer mehr. Mose geht zurück vor den Pharao. In den Kapiteln 7 bis 11 sind die neuen Plagen. Und die 10. Plage wird angedroht. Ich habe die Plagen hier auf dem Zettel drauf. Wir werden nicht viel Zeit dafür verwenden. Aber jede dieser Plagen war ein spezifisches Gericht über einen konkreten Gott, einen Götzen, den die Ägypter gehabt haben. Gott zeigt seinem Volk, dass er stärker ist als diese Götzen. Zeigt den Ägyptern, wer die Hosen anhat. Und ich möchte nur eins anmerken dazu noch, dass Gott einen Unterschied gemacht hat zwischen seinem Volk und zwischen den Ägyptern. Wir lesen da in diesem Abschnitt auch immer wieder, dass Gott oder der Pharao sein Herz verhärtet hat. Manche Leute sagen, es ist nicht fair, dass Gott das Herz verstockt oder verhärtet von jemandem. Aber Gott hat das Herz des Pharao nicht verhärtet oder verstockt bis nach der sechsten Plage. Im Kapitel 9. Und im Hebräischen werden zwei verschiedene Worte verwendet, die im Deutschen als verstockt übersetzt wurden. Das eine ist stark oder mutig machend und das zweite ist hartnäckig oder eigensinnig machen. Und es wird von Beginn an ausgesagt, dass Gott das Herz des Pharao stark und mutig gemacht hat, sodass der Pharao frei und mutig seine Entscheidung treffen kann, seinen freien Willen ausüben kann. Und Gott macht sein Herz erst hartnäckig, nachdem der Pharao fünfmal sein eigenes Herz verhärtet hat. Nicht fünfmal hart gemacht hat gegen Gott. Das ist auch eine Lektion, die wir lernen können aus dem zweiten Mose. Gott ist geduldig. Und Gott gibt den Menschen mehrere Chancen zur Umkehr, sich ihm unterzuordnen. Aber es gibt dann einen Zeitpunkt, wo Gott es bestätigt, wozu ein Mensch sich entscheidet. Wenn ein Mensch sich immer wieder ihm verweigert, sich weigert umzukehren, sich weigert ihm unterzuordnen, irgendwann bestätigt dann Gott den Willen eines solchen Menschen und sagt, okay, und dann hast du deine Entscheidung für die Ewigkeit getroffen. Gott sagt, ich bestätige die Entscheidung, dein Herz ist verhärtet. Es ist gefährlich, wenn wir uns immer wieder Gott widersetzen. Im Gotteshandeln mit Pharao sehen wir die Macht Gottes, aber auch die Geduld Gottes. Das Kapitel 12 ist das Passa, das Kreuz im Alten Testament, ein Bild wieder auf Jesus und was er für uns getan hat. Im Vers 1, und der Herr sprach zu Mose und Aaron im Land Ägypten, dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein, er sei euch der erste von den Monaten des Jahres. Ein Neubeginn, eine neue Geburt für die Nation Israel, wenn wir so sagen wollen. Und Gott verändert ihren Kalender, sagt, das soll euer erster Monat sein. Vers 3, redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt, am 10. dieses Monats, da nehmt euch ein jeder ein Lamm, für ein Vaterhaus, je ein Lamm für das Haus. Wenn aber das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, nach der Zahl der Seelen, nach dem Maß dessen, was jeder ist, sollte ihn auf das Lamm anrechnen. Vers 5, ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges soll es für euch sein, von den Schafen, oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren, dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den beiden Abenden oder in der Abenddämmerung schlachten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türposten und die Oberschwelle streichen, an den Häusern, in denen sie es essen. Das Fleisch aber sollen sie noch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten und dazu ungesäuertes Brot mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Vers 11, so aber sollt ihr es essen, eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand. Und ihr sollt es essen in Eile, ein Passa für den Herrn ist es. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Auch an allen Göttern Ägypten werde ich ein Strafgericht vollziehen, ich der Herr. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Und dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein, und ihr sollt ihn feiern als Fest für den Herrn. Als ewige Satzung für all eure Generationen sollt ihr ihn feiern. Johannes der Täufer hat gesagt, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt, als Jesus zu ihm gekommen ist. Jesus ist das Lamm Gottes. 2. Mose 12, das passt ein Bild auf Jesu Werk. Wir sehen ein blutiges Opfer wieder. Das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch, dass wir durch ein blutiges Opfer erlöst werden. Die Bibel sagt uns, das Leben ist im Blut. Interessant. Die konnten das damals gar nicht so wissen, was das Blut wirklich tut. Heute wissen wir, dass das Leben in einem gewissen Sinn wirklich im Blut ist. Das Blut versorgt unseren ganzen Körper mit Sauerstoff. Jede einzelne Zelle gibt uns sozusagen Leben. Was macht das Blut noch? Es reinigt uns. Transportiert den ganzen Mist aus den Zellen weg. Und das Blut heilt uns auch. Und wenn wir eine Wunde haben, dann verschließt das Blut die Wunde. Das, was Jesus für uns getan hat, er hat uns Leben gegeben, er hat uns geheilt, er hat uns gereinigt. Sieht auch hier im Vers 5, dass es ein Lamm ohne Fehler sein musste, ein männliches Lamm ohne Fehler. Pilatus hat über Jesus gesagt, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Jesus hat ein sündenloses Leben gelebt, ein perfektes Leben. Im Vers 46 lesen wir, dass von diesem Lamm kein Bein gebrochen sein durfte. Und an Jesus war kein Bein gebrochen. Als die Soldaten die Beine der Gekreuzigten brechen wollten, damit sie schneller sterben, war Jesus schon tot. Wenn die mit dem Vorschlaghammer auch auf die Beine von Jesus gehauen hätten, dann wäre Jesus nicht der Messias gewesen. Das Lamm Gottes dürfte kein gebrochenes Bein haben. Und der Engel Gottes ist durch Ägypten gegangen und hat jeden Erstgeborenen erschlagen. Die, die Gott gehorsam waren, sind verschont worden. Durch Blut am Holz, interessanterweise, in der Form eines Kreuzes, wenn sie auf die Seite und oben das verbinden. Jesus ist unser Passahlamm. Wenn wir ihn im Glauben annehmen, dann werden unsere Sünden auch nicht gerichtet in uns. Dann geht das Gericht an uns vorüber. Für diejenigen in Ägypten, die Gott nicht geglaubt haben, sind gerichtet worden. Ist der Erstgeborene gestorben. Genauso wenn jemand nicht an Jesus glaubt, es nicht annimmt, dann muss er auch seine Sünde selbst tragen. Kapitel 13, das Volk Gottes zieht aus. Und Gott führt sein Volk durch eine Wolkensäule bei Tag und durch eine Feuersäule bei Nacht. Gott möchte sein Volk führen und Gott möchte uns führen durch den Heiligen Geist. Und das Volk Israel nimmt auch die Gebeine Josefs mit. Es ist interessant, dass es sowohl für die Wanderung des Volkes in der Wüste genügend archäologische Funde und Belege gibt, dass da wirklich ein Volk von, weiß nicht, etwa 2 Millionen Leuten herumgezogen ist. Und auch in Ägypten. Da gibt es archäologische Funde dafür, die das belegen, dass das wirklich passiert ist, was hier geschrieben steht. Ich kann mich erinnern, ich war vor etwa 3 Jahren auf so einer Konferenz, das Thema war Wahrheit, verschiedensten Wissenschaftsbereiche, und da war ein Ägyptologe eingeladen. Er hat geheißen David Rohl. Glaube ich, ein britischer Ägyptologe, und der war kein Christ, der hat nicht geglaubt an den Gott, aber was er geglaubt hat, war, dass die 5 Bücher Mose wirkliche Geschichte sind. Und er ist zu der Überzeugung gekommen, eben nicht, weil er Bibel gelesen hat, oder die hat er natürlich auch gelesen, aber nicht, weil er an Gott geglaubt hat, sondern durch die Funde, die er in Ägypten gemacht hat. Zum Glauben gekommen, dass das wahre Geschichte ist. Sie haben zum Beispiel, hat er erzählt, die Gräber von den 12 Patriarchen gefunden. Und auch das Grab von Josef. Und das Interessante dabei war, dass seine Gebeine weg waren, aber die Grabbeigaben waren noch drinnen. Normalerweise die Grabräuber haben es umgekehrt gemacht. Ne? Die haben die Grabbeigaben gemopst und die Gebeine liegen lassen. Im Grab von Josef war es anders. Was sie auch gefunden haben, war, dass in diesem Gebiet, also von dieser Zeit, wo das passiert ist, dass es zu der Zeit überverhältnismäßig viele Gräber von kleinen Kindern gegeben hat. Nicht jedoch in dem Gebiet, wo die Israeliten gelebt haben. Also die Archäologie, die Wissenschaft bestätigt das, was Gottes Wort hier sagt. Kapitel 14 zieht das Volk Israel durchs Meer. Das Volk bekommt die Panik, wie die Ägypter, wie sie die ägyptische Armee herankommen sehen. Und sie schreien zu Mose und im Vers 13, Mose aber antwortete dem Volk, fürchtet euch nicht, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Der Herr hat für sein Volk gekämpft. Vers 29, die Söhne Israel aber waren auf trockenem Land mitten durch das Meer gegangen. Und die Wasser waren ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken gewesen. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. Als nun Israel die große Macht sah, die der Herr an den Ägyptern ausgeübt hatte, da fürchtete das Volk den Herrn. Und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Erster Korintherbrief, das 10. Kapitel, sagt uns, dass der Auszug ein Bild für uns ist. Dieser Marsch durch das Meer ist ein Bild für unsere Taufe. Mose als Bild für Jesus, unseren Retter. Ägypten ist immer ein Bild für die Welt, aus der Gott uns befreit hat. Unser neues Leben, unser siegreiches Leben in Jesus. In den weiteren Kapiteln lesen wir, wie Gott sein Volk versorgt. Mit Wasser und mit Manna und alles spricht von Jesus. Jesus hat gesagt, er wird uns lebendiges Wasser geben. Und er hat gesagt, ich bin das Manna, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wer von mir isst, wird nie mehr hungern und wer von mir trinkt, wird nie mehr dürsten. Und sogar dieser Fels, aus dem das Wasser herausgekommen ist, ist ein Bild für Jesus, der unser Fels ist. Gott versorgt sein Volk. Dann sehen wir den ersten Krieg gegen Amalek. Amalek ist immer ein Bild für das Fleisch. Die Israeliten ziehen aus der Welt aus Ägypten, und der erste Kampf ist mit dem Fleisch. Kapitel 18 setzt Gott oder Mose Richter ein über das Volk. Wir sehen, die Nation wird immer mehr organisiert. Das war die Erzählung vom Auszug. In Kapitel 19 beginnt der nächste Abschnitt, das Gesetz. Gott gibt seinem Volk ein Gesetz. Warum wurde das Gesetz gegeben? Was war der Zweck des Gesetzes? Abraham und seine Familie, zu denen hat Gott noch persönlich gesprochen. Mit ihm ist Gott gegangen, hat ihm diese Dinge gesagt. Aber jetzt ist das Volk eine Nation von 2 bis 3 Millionen Leuten. Und Gott gibt ihnen ein Gesetz. Diese Dinge werden jetzt niedergeschrieben. Und es sollte nicht die Glaubensgrundlage sein in der Beziehung mit Gott. Gott hat vorher dem Abraham einen Bund gegeben und der war begründet auf Glauben. Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Das Gesetz sollte eine Ergänzung sein, nicht ein Ersatz für Glauben. Das Gesetz im Alten Testament fällt im Prinzip in 2 Kategorien. Das eine ist das Gesetz Gottes, das gilt für alle Menschen. Zu allen Zeiten. Das ist das moralische Gesetz. Die 10 Gebote. Und dann sehen wir das Gesetz des Mose, das speziell für die Nation Israel war. War das Zivilrecht, drinnen, das Strafrecht und auch die ganzen religiösen Regeln, die Opfergesetze. Wir sehen Unterschiede in diesen beiden Kategorien. Das Gesetz Gottes, die 10 Gebote, wurden hörbar gesprochen. Das Gesetz des Mose wurde zu Mose privat gesprochen. Die 10 Gebote, das Gesetz Gottes, wurde von Gott selbst geschrieben, mit seinem Finger. Das war auf die Steintafeln geschrieben. Das Gesetz des Mose war inspiriert von Gott, aber Mose hat es niedergeschrieben. Die 10 Gebote hatten auch einen besonderen Platz. Die wurden aufbewahrt in der Bundeslade. Im Kapitel 20 ist das Gebot Gottes, die 10 Gebote. Es ist der Teil vom Gesetz, der heute noch für uns gilt. Was war der Zweck von diesen 10 Geboten, von diesem Gesetz Gottes? Um uns gerecht zu machen? Nein, Gerechtigkeit kommt aus Glauben, haben wir schon gesagt. Paulus sagt, durch das Gesetz kommt die Erkenntnis von Sünde. In Galater 3 sagt er, dass das Gesetz unser Zuchtmeister ist, auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Nicht durch ihr Halten, vielleicht nicht durch das Halten des Gesetzes. Das ist nicht der Weg der Erlösung. Wir können die Gesetze nicht halten und wir alle wissen das. Und das Volk hat es auch sehr bald gemerkt. Gleich nachdem er das Gesetz gegeben hat, im Kapitel 32, gießen sie das goldene Kalb und machen genau das, was Gott sagt, dass sie nicht tun sollen. Und natürlich hat Jesus uns gesagt, das Gesetz ist innerlich. Es kommt nicht auf äußerliche Dinge an, sondern sagt, wenn du deinen Bruder nur hast, dann hast du ihn schon getötet. Es kommt innerlich an. Also das Gesetz ist unser Schulmeister, unser Zuchtmeister auf Christus hin. Wir sollen so frustriert werden mit diesen 10 Geboten, weil wir sie nicht halten können mit unserer eigenen Schwachheit, dass wir zu Jesus hinrennen. Sie erkennen ja, ich brauche Vergebung. Ich brauche Jesus. Also es sollte uns zu Jesus bringen. Und das Zweite war, das Gesetz Gottes ist ein Maßstab für uns, wie wir leben können. Es gibt uns einen Maßstab für richtig oder falsch. Ich habe die 10 Gebote auf dem Zettel drauf. Wir sehen, die ersten 4 Gebote definieren die Beziehung mit Gott. Und die restlichen 6 Gebote regeln unsere Beziehung zu den Menschen. Jede andere Beziehung, die wir haben, ist von unserer Beziehung mit Gott abhängig. Das ist das Erste, das ist das Zentrale. Jesus hat diese 10 Gebote zusammengefasst, in du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Er hat gesagt, an diesen 2 Geboten hängt das ganze Gesetz um die Propheten. Gott lieben und die Menschen lieben. Das ist Gottes Gebot zusammengefasst. Liebe ist etwas Innerliches. Es ist interessant, das 10. Gebot handelt auch mit etwas Inneren. Das Gegenteil von Liebe ist Begehren. Du sollst nicht begehren. Es ist nichts Äußerliches, es ist was Innerliches. Praktische Test ist, liebe ich Gott so sehr, dass ich zufrieden bin, dass ich ihm für alles danken kann. Wenn es der Fall ist, dann begehre ich nichts von Gott oder gegen Gott. Der Test gegenüber den Menschen ist, liebe ich meine Nächsten so sehr, dass ich nicht neidig oder eifersüchtig bin. Gott zeigt uns wieder, dass sein Gesetz innerlich ist. Welches Gebot ich immer von diesen Geboten breche, ich breche auch das 10. Gebot. Du sollst nicht begehren, das Innerliche. Das Gebot Gottes, die 10 Gebote, gelten für alle von uns, ist das moralische Gesetz Gottes. Das Gesetz des Mose, diese ganzen zivilrechtlichen Regeln und das Strafrecht und die Opfergesetze, das gilt speziell für die Nation Israel. Die sind hilfreich für uns. Wir können gute Prinzipien lernen. Ich habe Soziologie studiert, da sind sehr gute Prinzipien drinnen, wie eine Gesellschaft funktionieren kann, glaube ich. Aber es hat keine direkte Anwendung für uns, Wort für Wort. Es gibt uns Einsicht, es gibt uns den Sinn Gottes. Wir können die Person Jesu besser verstehen, wenn wir die Opfer studieren und die ganzen Anweisungen, die sprechen nämlich von ihm. Aber es ist nicht persönlich für uns zum Anwenden, 1:1. Das Gesetz zeigt uns nicht nur unsere Sündhaftigkeit und die Notwendigkeit zur Erlösung, sondern es predigt in den Opfergesetzen auch den Weg der Erlösung, nämlich Jesus Christus. Alle Rituale im Heiligtum und in diesen Opfern, die damit verbunden sind, weisen auf Jesus hin. Im ersten Buch Mose letzte Woche haben wir gelernt, dass wir in Beziehung mit Gott stehen. Wir sind auf ihn hin geschaffen. Gott schuf uns in seinem Ebenbild als Person für eine persönliche Beziehung mit ihm. Und die Art und Weise, wie wir diese Beziehung realisieren praktisch, ist durch Glauben, haben wir gelernt. So stehen wir mit Gott in Beziehung. Im 2. Mose lernen wir, wie sich dieser Glaube praktisch ausdrückt. Wir haben erstens die Gebote. Gott glauben heißt Gehorsam. Und das zweite ist Anbetung. Wir machen Gott zum Zentrum unseres Lebens. Wir richten unser Leben auf ihn aus. Wir sehen das Heiligtum, der dritte Teil im 2. Mose. Und das Heiligtum war wirklich in der Mitte des Lagers, war im Zentrum des Lebens. Das Heiligtum Gottes wird uns beschrieben von den Kapiteln 25 bis zum Ende des Buches. Und Gott sagt immer wieder, baut dieses Heiligtum genau so, wie ich es euch beschreibe. Da ist übrigens ein Bild hinten, wie das ausgesehen hat. Das Heiligtum war ein Zelt. Gott sagt, macht es genau so, wie ich es euch sage. Keine eigenen Ideen da hinzufügen. Das war Gott sehr wichtig. Hebräerbrief, Kapitel 8 sagt uns, dass es ein Abbild und ein Schatten der himmlischen Dinge ist. Jedes Detail war wichtig. Und Gott wiederholt es sogar nochmal am Ende des Buches. Kapiteln 35 bis 40. Das zeigt uns, wie wichtig das Gott ist. Warum war es ihm so wichtig? Weil es ein Bild ist für Jesus. Jedes einzelne Detail. Das, was Jesus für uns getan hat. Das Evangelium im Alten Testament. Für uns, wir können zurückschauen und wir können Einsicht und Verständnis gewinnen. In die Person Jesu, in seinen Charakter, in das, was er für uns getan hat, wenn wir das Heiligtum studieren. Das Heiligtum war Gottes Wohnung mitten unter dem Volk. Das war der erste Aufenthaltsort, wenn wir so sagen wollen, von Gott auf der Erde. Gott ist mit Abraham gegangen, er hat mit den Stammvätern gesprochen, aber er hat sich noch nie einen Treffpunkt ausgemacht. Sozusagen. Jetzt macht Gott sich einen Treffpunkt mit seinem Volk aus. Er ist herabgekommen, um unter seinem Volk zu wohnen. Und nach dem Bild des Heiligtums ist später der Tempel gebaut worden von Salomo, nach demselben Muster. Dann sagt die Bibel, danach wurde das Wort Fleisch und wohnte unter uns. Johannes 1,14. Jesus war der Immanuel, Gott mit uns. Epheserbrief Kapitel 2, in ihm wohnt die Fülle Gottes leibhaftig. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, im Johannesevangelium. Also das Heiligtum nicht nur ein Bild oder die Wohnung Gottes, sondern es war auch ein Treffpunkt, ein Ort der Begegnung. Und genauso ist Jesus unser Mittler, unser Treffpunkt mit Gott. Durch ihn haben wir Zugang zum Vater und Gemeinschaft mit Gott. Und der letzte Aufenthaltsort Gottes sind wir. Durch das Werk, das Jesus für uns getan hat, sind jetzt wir Gottes Aufenthaltsort. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und durch den Heiligen Geist wohnt Gott in uns, in unserem Herzen. Schauen wir uns das Heiligtum nochmal kurz an. Im Zettel wieder eine Aufsicht auf, wie das ausgesehen hat. Das Heiligtum war im Prinzip ein Zelt mit einer Umzäunung herum. Wir sehen, Zaun spricht von der Heiligkeit Gottes, die uns abhält, zu ihm zu kommen. Wir müssen zuerst durch das Tor gehen. Spricht von Jesus. Jesus ist die Tür. Kommen zum Brandopferaltar. Wir können nur durch ein Opfer kommen. Dieser Brandopferaltar spricht von dem Kreuz, ganz direkt. Dann ist das Waschbecken, was von geistlicher Reinigung spricht. In diesen Vorhof durfte das ganze Volk reingehen und ihre Opfer darbringen. Und dann haben wir das Zelt. Das Zelt war geteilt in zwei Teile. Den vorderen Teil, das wurde das Heilige genannt. Und in dem Heiligen hatten wir einen Tisch mit den Schaubroten, spricht auch von Jesus. Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens, wer von mir isst, wird nimmer hungern und wer von mir trinkt, wird nimmer mehr dürsten. Auf der linken Seite sehen wir den goldenen Leuchter, spricht von Jesus. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Spricht auch von unserem Dienst für ihn, von unserem Zeugnis. Er hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Und vor dem Vorhang in diesem Zelt sehen wir den Räucheraltar. Weihrauch spricht von Gebet, von der Fürbitte, die Jesus für uns tut. Und auch von unserem Gebet zu Gott. Und der innerste Teil war das Allerheiligste. Im Allerheiligsten war die Bundeslade drinnen mit der Deckplatte. In der Bundeslade waren die 10 Gebote drinnen und später der Stab von Aaron. In das Heilige, in den vorderen Raum, durften die Priester hineingehen, jeden Tag. Das war der Ort des Dienstes. In dem die Tochter, beschnitten von dem Leuchter, haben Brote nachgelegt, Weihrauch dargebracht. In das Allerheiligste durfte nur der hohe Priester reingehen, einmal im Jahr. Ja, die sind das ein bisschen komisch dargestellt. Das soll die Engel darstellen. Wenn wir die Aufsicht anschauen, ist auch interessant, die Aufsicht von dem Heiligtum, wir sehen ein Kreuz. Ich glaube, auch das ist nicht zufällig. Im Vers 25 beginnt Gott. Ja, irgendwie so ein kleines Kreuz, die Bundeslade gerade durch, Waschbecken, Brandopfer da und dann haben wir den Kerzenleuchter und den Schaubrottisch so auf der Seite. Wir werden später lernen, auch die, wie die Israeliten gelagert haben, in Form eines Kreuzes um dieses Heiligtum herum. Aber das kommt erst später. Kapitel 25 beginnt Gottes Heiligtum zu beschreiben. Was ich interessant finde, ist, dass Gott im Allerheiligsten beginnt. Innen. Das war die erste Priorität. Ich glaube, wenn wir das Heiligtum bauen würden, wir würden sagen, okay, stellen wir das Zelt auf und dann stellen wir die Gegenstände rein. Naja, Gott hat begonnen im Allerheiligsten. Das war das Wichtigste. Die Bundeslade mit dem Sühnedeckel. Also eine Kiste mit Gold überzogen im Prinzip und ein Deckel drauf mit zwei Engeln, die die beschirmt haben auf jeder Seite. Das war der Sühnedeckel oder Versöhnungsdeckel, wurde der auch genannt. Und wie gesagt, in der Bundeslade waren die beiden Tafeln drin mit den 10 Geboten. Dieser Sühnedeckel hat die 10 Gebote bedeckt. Spricht davon, dass wir durch Gnade gerettet sind und nicht durch Werke. Gott kennt unsere Tendenz, dass wir uns immer hinarbeiten wollen zu ihm. Sie sagen, okay, wenn ich ein braver Christ war, wenn ich gut war, dann darf ich zu Gott kommen und ich kann Gemeinschaft haben mit ihm, dann darf ich mich mit ihm treffen. Und Gott sagt, nein, nein, Christentum ist nicht hinarbeiten zu mir in Gottes Gegenwart. Aber ich muss so viel Kapitel lesen in meiner stillen Zeit und ich muss beten und ich muss gut sein. Und dann darf ich zu Gott kommen, dann darf ich Gemeinschaft mit ihm haben. Nein, als Jesus gesagt hat, es ist vollbracht am Kreuz, ist der Vorhang zerrissen. Und es war vollbracht. Wir müssen uns nichts mehr verdienen, wir dürfen mit Freimut vor den Thron Gottes kommen. Das sagt unser Hebräerbrief. Es ist alles Gnade. Ich meine, wir alle haben die Gebote nicht gehalten. Die Gebote sind in dieser Schachtel drinnen, in dieser Box. Und obendrauf ist die Bundeslade, die bedeckt das Gesetz. Und da wurde das Blut drauf gespritzt und hat die Sünden bedeckt. Spricht von Jesus. Wer hat das Gesetz gehalten? Wer hat das vollkommene Leben gelebt? Es war Jesus. Jesus hat gesagt, ich tue immer den Willen des Vaters. Und der hat das perfekte Leben für uns gelebt. Nicht nur bezahlt für unsere Sünden weggenommen, sondern wir kriegen was drauf überwiesen auf unser Konto. Und das ist das perfekte Leben von Jesus. Wir werden bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Wenn nur unsere Sünden weg wären, wären wir noch immer nackt vor Gott. Hätten nichts vorzuweisen. Aber Gottes Erlösung ist viel mehr. Wir bekommen die Gerechtigkeit von Jesus zugerechnet. Wir werden bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Und so, wenn wir wiedergeboren sind, sind wir in Jesus. Wir sind seine Gerechtigkeit. Und das ist wirklich der Schlüssel für ein gesegnetes und ein glückliches Leben. Der Gnadenthron. Egal, was du gemacht hast. Egal, wie du gelebt hast letzte Woche. Ob du Bibel gelesen hast oder nicht, ob du gebetet hast oder nicht, ob du gesündigt hast oder nicht. Der Weg ist frei, du kannst zu Gott kommen. Wir haben die Tendenz, dass wir den Vorhang wieder zunehmen. Dass wir sagen, okay, ich habe nicht gut gelebt, jetzt schauen, dass ich meine stille Zeit wieder auf die Reihe kriege und Bibel lese und geistlich werde und dann kann ich in Gottes Gegenwart kommen. Und so oft kommen wir gerade nicht, wenn wir es am nötigsten hätten. Gott sagt, nein, du kannst kommen, ohne Vorbedingung. Jesus hat den Preis bezahlt, du musst nicht versuchen, wieder dich selber hinzuarbeiten. Es geht nicht um das, was du tust, sondern um das, was Jesus schon getan hat. 7-mal hat der hohe Priester das Blut des Opfertiers auf diesen Sühnedeckel gespritzt. Spricht von dem Opfer, das Jesus für uns getan hat. Schauen wir uns zum Abschluss noch Johannes Evangelium Kapitel 20 an. Wir haben gesagt, die ganze Bibel ist eine Einheit. Hier sehen wir diesen Sühnedeckel. Ein Deckel, den zwei Engel beschirmen. Und einmal im Jahr ist der Hohepriester in das Heiligtum gegangen, hat Sühnung erwirkt für das ganze Volk und hat das Blut des Opfertiers auf diesen Sühnedeckel gespritzt, der dann die Sünden bedeckt hat. Im Johannes-Evangelium im Kapitel 20 lesen wir eine interessante Beschreibung, nachdem Jesus auferstanden ist, im Vers 12 oder 11. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Als sie nun weinte, borgte sie sich vornüber in die Gruft und siehe zwei Engeln in weißen Kleidern dasitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Maria hat reingeschaut und was hat sie gesehen? Zwei Engel am Kopf und am Fußende und in der Mitte sind wahrscheinlich noch die blutigen Leinenwinden hintenrum gelegen, mit denen Jesus bedeckt war. Was hat sie gesehen? Die Sühnedeckel. Gott hat das Opfer angenommen, das Werk war vollbracht, unsere Sünden sind bedeckt durch das Werk, das Jesus für uns getan hat. Wer das Heiligtum weiter studieren will, wir haben das in Grünstadt wochenlang durchgenommen. Bestellt euch die Kassetten. Ein tolles Bild auf Jesus hin. 2. Mose, Gott fährt sein Wirken fort mit seinem Volk. Er führt es aus Ägypten heraus, der Auszug. Wir haben gelernt, wie Gott uns vorbereitet, jeden Einzelnen von uns, auf das, was er noch für uns hat und mit uns vorhat. Wir haben das Gesetz gesehen, neue Form der Regierung und das Heiligtum, neue Art der Beziehung mit ihm. Und alles weist uns auf Jesus hin. Das Gesetz treibt uns zu ihm hin und das Heiligtum predigt uns das Evangelium, was er für uns getan hat. Lass uns beten.